Verlorene Zeit. Wir waren mit dem Auto unterwegs von Frankfurt nach Stuttgart. Normalerweise ist es ja kein Problem. Man rechnet mit 2 Stunden Fahrzeit. Der firmeninterne Rekord liegt bei uns bei 80 Minuten.
Da war ein bisschen schneller.
Nun standen wir, 5 Kollegen und ich, im Stau. Ein langer Arbeitstag lag hinter uns. Wir waren alle müde, kaputt. Da tönte es hinten aus dem Auto: Warum sind wir denn nicht alle Zug gefahren? Dann wären wir jetzt schon zu Hause. Verlorene Zeit. Ich glaube, das hätte in dem Moment wohl jeder von uns unterschrieben. Doch nun standen wir im Stau und als Vielautofahrer wussten wir, was uns blüht. Wir wussten, wie die nächsten Stunden aussehen wird. Man steht. Wussten wir es wirklich? Wir haben dann so das Beste daraus gemacht. Man hat so gewitzelt, dumme Sprüche geklopft und einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Da sagte plötzlich eine Kollegin: Übermorgen muss ich auf eine Beerdigung. Das kann ich kaum ertragen. Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Ich will das auch nicht. Das macht mich fix und fertig. Da hatten wir auf einmal das Thema. Wir haben uns nicht mehr über Banales unterhalten. Wir haben nicht mehr gewitzelt. Wir haben uns über das unterhalten, was bestimmt zumindest einmal im Leben jeden von uns bewegt. Gibt es Gott? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Von den 6 Leuten in diesem Auto, was im Stau stand, kamen 4 aus muslimischen Familien. Die sind hier aufgewachsen, die sprechen wahrscheinlich wesentlich besser Schwäbisch als ich. Aber ich war überrascht über die Offenheit dieser Kollegen. Es gab Fragen über Fragen. Keine harte Glaubensdiskussion, Moslem kontra Christentum und was ist das alles. Aber ich habe gemerkt, dass diese Kollegen auf der Suche waren. Und das habe ich in dem Moment überhaupt nicht erwartet. Und jetzt stelle ich die Frage: Gibt es Gott? Gibt es eine Ewigkeit? Ich glaube an Gott. Ich glaube an den Gott, der diese Erde erschaffen hat. Und ich glaube, dass es das ewige Leben gibt. Ich glaube, dass es die Vergebung der Schuld gibt. Warum ist das jetzt so wichtig für mich? Weil ich jetzt eine Hoffnung in meinem Leben habe. Eine Hoffnung, für die es sich lohnt zu leben. Ich habe einen Gott, der mich liebt. Ich habe einen Gott, zu dem ich eine persönliche Beziehung haben kann. Ich habe einen Gott, der mir Halt und Hoffnung geben kann. Ich habe einen Gott, mit dem ich reden kann. Und ich habe einen Gott, auf dem ich mich in der Ewigkeit freuen werde. Verlorene Zeit? Wann hat man mal 5 geduldige Zuhörer, die nicht weglaufen können? Ich weiß nicht, was diese Stunden im Auto für meine Kollegen bedeuten wird. Aber eines ist mir dabei doch klar geworden. Wir müssen die Frage klären. Wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Wo werden Sie die Ewigkeit verbringen? Klären Sie das. Verlorene Zeit? Nutzen Sie die Gelegenheiten im Alltag, wo Sie kommen. Gott macht aus verlorenen Zeiten wertvolle Zeiten.
Wir singen jetzt die ersten 3 Verse. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Dass wir Reben am Weinstock sind und so wirken können für unseren Herrn. Lied 6, 1 bis 3. Eine ganze Reihe von Jahren hat Michael Menne hinter sich in der Straßenkinderarbeit in Kenia. Er ist jetzt in unserer Afrika-Abteilung von Hilfe für Brüder tätig und ich darf ihn um sein Wort bitten.
Die letzten Monate meiner Schwiegereltern waren damit gefüllt, einen Hilfstransport nach Bulgarien vorzubereiten. Und wie sie angefangen haben damit, so haben sie gesagt, hatten wir viele schlaflose Nächte, denn sie wollten einen Auflieger mit Kisten, mit Kleidern füllen. Und als der Transport vor 2,5 Wochen losging, waren 150 Kisten zu viel da. Und für sie war das ein Zeichen, Gott hilft und wirkt. Und dann haben meine Schwiegereltern, meine Frau und mich eingeladen, mitzukommen nach Bulgarien, um auch dort dabei zu sein, wenn die Dinge ankommen. So sind wir über Pfingsten dorthin gereist und es war die ersten Eindrücke, wie nicht anders. Man sieht ein wunderschönes Land, dann kommt man in die Familien und fragt, wie lebt ihr, wovon lebt ihr? Und dann erzählen sie, unser Einkommen liegt so zwischen 150 und 200 Mark im Monat. Als Rentner bekommen viele 70 oder 80 Mark. Das Pfund Kaffee kostet allerdings auch 16 Mark. Und man fragt sich, wie die Leute leben. Dann haben wir Kinderheime besucht. Wir sahen die Räume, in denen 25 Kinder in Betten liegen, die durchgelegen waren, sodass jedem, der medizinisch Ahnung hat, Angst war um die Rücken der Kinder. Ein Ofen für 35 Kinder in diesem Raum, die im Winter benutzt wird, um dort zu heizen. Das treibt einem Tränen in die Augen, wenn man sieht, wie Menschen leben, auch unter welchen Bedingungen sie leben. Und dann haben wir eine Familie in Plovdiv besucht. Eine Familie, die während der kommunistischen Zeit in Bulgarien, nachdem 25 Jahre lang keiner mehr in der evangelischen Kirche sich hat trauen lassen, den Mut hatten, sich dort trauen zu lassen, die ein Zeugnis gestellt haben in dieser Zeit und die als Christen gelebt haben, damals wie heute. Leute, die euch wenig auffallen. Es sind Leute, wenn man sie auf der Straße treffen würde, würde man kaum den Unterschied sehen, die aber treu zu Gott gestanden haben in aller Bedrängnis. Faszinierend auch, wie sie ihr Leben tragen. Sie haben 3 Söhne, ausgebildet, aber keiner kann von ihnen in ihrem Beruf arbeiten, den sie gelernt haben. Wir haben eine Studentin getroffen, die gerade ihr Abschluss hatte und sie sagte, das Beste, was ich werden kann, ist jetzt Kellnerin. Aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Einer dieser Söhne ist der Leiter der Kinderevangelisationsbewegung in Bulgarien. Und so nahm er uns mit und auch andere Mitarbeiter in die Gruppenstunden, mit zu den Kindern. Und ich würde sie gerne mitnehmen jetzt, zum Beispiel in ein Dorf, in dem wir das hauptsächlich aus Sinti und Romas besteht, mitnehmen dort und ihnen die Kindergesichter zeigen, das Strahlen, die Offenheit. Mit ganz einfachen Mitteln, aber mit großen Bildern, Büchern, erzählen die Mitarbeiter biblische Geschichten. Die Kinder nehmen alles auf, was sie bekommen. Sie singen und sie beten. Man spürt ihnen ab, dass sie offen sind dafür, für das, was geschieht, und dass sie offen sind für das Wort Gottes. Ähnliches auch in einer türkischen Gemeinde, wo die Kinder eine Offenheit da ist, ein Feld ist, wo man wirklich auch arbeiten könnte. Wir kamen zum zweiten Mal Tränen, weil ich weiß, wir haben, oder die KIB ist nur in der Lage, an ganz wenigen Stellen zu arbeiten, weil sie zurzeit nicht genug Mitarbeiter hat. Und da sind Dörfer, da sind Menschen, da sind Kinder, die offen sind und darauf warten, dass Menschen kommen und ihnen auch das Wort Gottes weitergeben. Es war für mich ein Anspruch auch zu überlegen, oder es hat mich erinnert an das Wort aus der Bibel, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Wenn man an das Land denkt, dann sieht man die Probleme. Aber ich sehe die einzige Zukunft, die auch in so einem Land liegt, ist, wenn wirklich Christen treu ihren Dienst dort in diesem Land tun.
Ganz herzlichen Dank, Michael Menne. Ich möchte all denen, die heute gesprochen haben, danken, denn das ist auch eine Demut, ein kurzes Wort zu machen. Ganz herzlich, das ist schwieriger als ein langes Wort. Dass ihr das blieb bei uns hängen und das geht mit uns. Ganz herzlichen Dank für dieses praktische Wort. Darf ich es nochmal zusammenfassen am Schluss? Niemand kann die Herrschaft Jesu aufhalten. Wenn Sie nach Hause gehen, singen Sie, dass Jesus Sieg bleibt, ewig ausgemacht. Gerade wenn Sie ganz schwere Sorgen haben, wenn Sie nicht wissen, was morgen kommt, wenn Sie unheilbar krank sind, singen Sie, Jesus ist größer als die Krankheit. Und warten Sie ab, wie er es löst. Wir werden sein wie die Träumenden. Und sorgen Sie dafür, dass Sie ganz in der Hand Jesus sind. Es werden sich einmal alle Knie beugen. Es gibt keine finstere Macht der Welt, die davon ausgenommen ist. Alle müssen vor Jesus ihre Knie beugen. Auch die unheimlichen, dunklen, bösen Mächte. Auch die Krankheitsmächte. Jetzt noch nicht alle. Manchmal sieht es so aus, wie wenn die Krankheitsmächte triumphieren. Aber wir wollen nie auch das mitmachen, was auch in manchen bibeltreuen Christenherzen immer wieder läuft, dass man so tut, als ob es da irgendwie von der Uroma noch eine Besprechung gäbe mit dunklen Mächten, die mein Leben belastet. Wo du Jesus gehörst, dann können so viel Teufel wie Dachziegel in deiner Stadt sein. Sie können dir nicht schaden, wenn du Jesu Namen anrufen kannst. Ist das klar? Der den Namen Jesu anruft, ist der Sieger. Ich habe es extra nochmal nachgelesen. Ich bereite mich auf, so einen Tag vor beim Blumenhardt. Wie war denn das? Er hat nicht das Wunder der Befreiung von den dunklen Mächten bei der Gottliebin Titus damals in Möttlingen als das entscheidende Wunder angesehen. Was war für ihn das entscheidende Wunder? Dass es in Möttlingen zu einer Erweckung kam. Das war für ihn wichtig. Er sagt, es ist noch viel, viel größer, als dass ein einzelner Mensch von dämonischen Bindungen frei wird. Wenn in einem Ort es anfängt, dass geistliches Leben kommt, und daran wollen wir wieder arbeiten. Und da wollen wir Hoffnung haben. Mir ist das ja so wichtig, dass unser Leben auch mit der Weltmission in Verbindung ist. Und wir haben das hier vor 14 Tagen bei diesem Missionstag auch so gesagt. Trotz der ganz furchtbaren Verfolgungswellen, die vom Islam über unsere Glaubensgeschwister, über die Mitchristen zur Zeit hinweggehen. Ganz schreckliche Mordorgien, schlimmster Art von den Dschihad-Kämpfern. Noch nie sind so viele Moslems zu Jesus gekommen wie in diesen Jahren. Noch nie auf der Welt. Gestern sagt mir eine Mitarbeiterin, wir hatten eine Bitte um Bibelausgaben, Neue Testamente von Nordafrika. Und ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein. Das sind so unheimlich viele, 10.000, das kann doch gar nicht sein. Wie kann man die heute in Algerien verteilen? Brachten Sie gestern von einer Kirche die Mitteilung mit, dass diese Zahl nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Was in Algerien gegenwärtig abläuft, das ist ja jede Mission verboten. Selbst Länder, die versperrt sind, sind für Jesus nie versperrt. Was so schlimm ist, sagt die Corrie ten Boom, ist der Unglauben der Christen. Der Unglauben der Christen, der bremst alles. Das Schlimme als, was alles die Feinde machen. Und die Feinde des Reiches Gottes, die Feinde Jesu, die können das Werk Jesu nicht aufhalten. Aber der Unglauben der Gläubigen, der tut ja nichts mehr. Das hat doch sowieso keinen Wert. Und ich weiß, und bei uns ist nichts los in unserem Dorf. Fangen Sie doch mal an, mit 2 oder 3 sich zum Gebet zu treffen, Bibel zu lesen. Und dann versuchen Sie es doch, Zeugnis zu geben und rechnen Sie mit dem, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das ist das Wunderbar. Dann kümmern Sie sich um irgendein ausländisches Kind. Wo wir wohnen, sind 60% Ausländer. Kümmern Sie sich doch mal drum und sagen Sie, da will ich diesem Kind von Jesus erzählen. Und was denken Sie, was da draus kommen kann an Frucht später? Wir sprachen von Krankenbesuchen. In diesen letzten Jahrzehnten ist so viel geschehen, ob in den Indianervölkern Südamerikas oder am allertollsten in Zentralasien, wenn das in Nepal mit diesem Mord an diesem Königshaus so geht. Das Heidentum, was dort in dem Königshaus geschieht. Und in Nepal gibt es prozentual mehr bibeltreue Christen als in Deutschland. Obwohl es vor 50 Jahren noch keinen Christen gab. Das tut Jesus in diesen Tagen in allen Sprachen und Völkern. Wir sind an diesem Punkt, wo wir sagen, das sind die allermeisten Völker heute mit dem Evangelium erreicht. Und dann kommt unsere Sehnsucht, komm bald, Herr Jesus. Wann wird dein Reich wirklich anbrechen, dein Reich der Gerechtigkeit? Aber lasst uns heute schon in dieser Gegenwart, war schön, dass Albert Eisler auch wieder zitiert hat, das ist jetzt angebrochen mit Jesus. Jesus will mit uns sein Königreich machen. Das ist da, wo wir leben, da, wo wir wirken, da, wo wir hingestellt sind. Jesus will durch sie hindurch wirken. Vor vielen Jahren hat meine Schwester hier einmal bei der Hofacker-Konferenz gesprochen und sie hat da erzählt von diesem Hamann, den die meisten nicht kennen, ist einer der großen Philosophen Deutschlands gewesen. Goethe hat von ihm geschwärmt, dass er einer der intelligentesten Menschen überhaupt gewesen. Eine ganz komische Gestalt gewesen, dieser Hamann. Er war als Handelsgehilfe nach London gegangen und war dort in eine ganz schrecklich kriminelle Gesellschaft gegangen. Er sprach vom Getümmel seiner Leidenschaften. Wahrscheinlich haben all seine Sinne ihn in schreckliche, scheußliche Bindungen der Sünde hineingerissen. Und dort drin, in dieser ganz schrecklichen Bindung, hat er eine Bibel gefunden. Und diese Bibel wurde zum Kostbarsten in seinem Leben. Dieser Hamann, Johann Georg Hamann, hat sich darin immer unterscheiden, dass er den damals den großen Geistesgrößen in Deutschland gesagt hat, ihr glaubt an die Vernunft, was ist die Vernunft? Die Vernunft ist das Törichtste, was es überhaupt gibt. Ihr meint immer, ihr könntet was von Gott entdecken durch eure Vernunft. Wo könnt ihr Gott entdecken? In den Tiefen eures Lebens. Und dann sprach er von der Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Du musst einmal dein Innerstes kennenlernen. Dieses Schreckliche, deine Bindungen, deine Lüste, die Gottferne deines Lebens. Und da entdeckst du die Liebe deines Heilandes. Das ist so wunderbar, wenn Hamann das, wir haben es in unserem Buch mit Freuden Ernten beschrieben, von diesem Hamann, wie er das schreibt. Philipp Spitta war das ja auch der Punkt zur Bekehrung, die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Das hat er von Hamann genommen und gesagt, ich will nicht mit meinen philosophischen Grübeleien Gott entdecken. Ich will über den dunklen Punkten meines Lebens ringen. Und er hat gesagt, ich will das jetzt bloß noch mit meinem Leben verkünden. So ein großer Gott, der Herr des Himmels, der hat sich schon so weit heruntergelassen, dass er ein Erdenkloß zum Menschen gemacht hat. Das ist schon durch Schöpfung und ein Wunder. Und in der Erlösung war es nochmals so toll, dass er so weit heruntergegangen zu so verkommenen Menschen wie wir. Es hat das ganze Leben bloß immer gerühmt. Das Wunder der Erlösung. Der Hamann war kein Pietist. Aber genau das, was uns wichtig ist, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, der Heilige Geist macht nochmals das Gleiche. Der hebt uns nicht auf hohe Schwingungen des Gefühls und der Emotion, sondern der Heilige Geist kommt in mein schmutziges Herz, in meine dunklen Gedanken hinein und dort breitet er das Königsreich aus. Und dann hat er auf seinen Grabstein schreiben lassen, das Wort von 1. Korinther 1, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, auf das er zu Schanden mache, was etwas ist, Johann Georg Hamann. Das ist Wunder meines Lebens. Und jetzt müssen Sie wissen, jetzt darf ich nach Hause gehen und sagen, ich habe einen zerbrechlichen Körper, ich bin schwach, aber ich habe einen Heiland, Jesus, der will in meinem Leben noch seine Herrlichkeit offenbar machen. Darum hat er mich gerufen und ich darf mit seiner Gegenwart rechnen. Alle Zungen sollen bekennen, er ist der Herr. Wir wollen nicht von uns reden, wir wollen von Jesus reden und von ihm Zeugnis ablegen. Wir wollen beten. Herr, dir sei Dank, dass du diese wunderbare Geschichte mit uns machen wirst. Du hast viel vor, aber du bist der Sieger und wir wollen einfach die Tür bloß aufmachen und ich bitte, Herr, kehre ein. Du weißt jetzt, was neu geordnet werden muss. Wir wollen mit dir und deiner Gegenwart rechnen. Wir wissen, dass deine Kraft in schwachen Menschen mächtig wirken kann. Das erbitten wir auch für unseren Dienst, für unser Zeugnis in unseren Gemeinden, Gemeinschaften, Hauskreisen und wo du uns hingestellt hast. Wir freuen uns, dass alles dir untertan ist. Wir wollen dich loben und dich preisen. Herr, lass das doch geschehen, dass unser Leben etwas wird zu deiner Ehre, zu deinem Lob. Und wir bitten jetzt auch noch einmal für die, die heute nicht unter uns sein können, die Schwerkranken und Pflegebedürftigen, die so gerne auch an diesem Tag hierher gekommen sind. Grüße sie und nimm sie in deinen Frieden. Und das erbitten wir auch für uns, dass du mit uns gehst und uns segnest und behütest. Amen.